Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Butzi.
Hallo, hallo und guten Morgen, lieber Christoph Fiebig.
Hallo.
Wie war dein erster Rundgang auf der DEMEA hier 2026 noch in Berlin?
Sehr interessant, viele interessante Stände, ist schon einiges los auf der Messe. Wundert mich, ich war jetzt früh da dieses Jahr. Schon viel los, spannende Insights auch schon ein bisschen gesehen. Also richtig, richtig cool. Ich freue mich drauf.
Dominierendes Thema auf den ersten Blick?
KI.
Ja, total. Aber so konsequent der Companion-Ansatz fand ich sehr auffällig auch in den ganzen Claims. Ich gucke es mir gleich auch nochmal in Ruhe an. Wir haben 10 Uhr auf der DEMEA. Ich weiß nicht, wie viel der DEMEA das für dich ist.
Tatsächlich erst die zweite.
Ich glaube, für mich ist es die fünfte.
Ja.
Und ich liebe es. Ich habe mich heute Morgen richtig gefreut auf das Innovationsfeuerwerk. Und ihr seid ja auch vor Ort. Und das wollen wir natürlich zum Anlass nehmen, mal über die aktuellen Themen in der digitalen Gesundheitswirtschaft mit dir zu sprechen. Erstmal starten wir ja unseren eHealth Pioneers Podcast immer gern mit einem kleinen Quiz zum Warm-up. Kennst du das Format oder lässt dich jetzt einfach mal drauf ein? Ne? Das ist aber total einfach. Also ich hoffe nicht, dass du so ein Nachrichten-Junkie bist und das mitgekriegt hast. So ein bisschen ab vom Thema, aber fand ich total spannend. In China hat ein Halbmarathon stattgefunden mit einer Roboterstaffel und einem ganz normalen menschlichen Staffelmannschaft. Was denkst du, wer hat den Weltrekord aufgestellt?
Ich denke, die Roboter haben wahrscheinlich gewonnen.
Das ist wirklich krass.
Ja.
Also ich habe mal nachgeguckt. Der Roboter hat in 50,26 Minuten einen Halbmarathon gelaufen. Und er hat den lustigen Namen Blitz. Das finde ich auch wirklich funny. Und aus meiner Sicht symbolisiert das die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der sich gerade auch Robotik und Technologie entwickelt. Weil ich glaube, in den letzten Jahren, da war das ja noch wirklich funny. Wir konnten ja teilweise sind da ja nur so stolpernd rumgelaufen und es waren teilweise auch, lagen auf dem Rücken und haben dann noch weiter gestrampelt. Und jetzt haben wir ja jemanden, der besser ist als der Mensch, schneller. Und es ist eine Maschine.
Wahnsinn.
Krass, ne? Ist so ein bisschen, ist das Dystopie oder Utopie?
Das kommt sehr darauf an, wie sich das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickelt.
Absolut. Aber Christoph, bleiben wir erstmal nochmal bei dir. Du hast an der Kopenhagen Business School zu Entrepreneurship promoviert und dort auch gelehrt. Wie bist du überhaupt in diese E-Health-Branche gekommen? Also das fand ich nochmal ganz interessant, in den Gesundheitsmarkt und dann auch zu deinem jetzigen Unternehmen, der CKM Group, zu der du gleich noch was sagen kannst.
Genau. Also ich habe im Bereich Entrepreneurship promoviert an der Copenhagen Business School und habe mich da sehr viel mit dem Thema digitale Plattformen auseinandergesetzt. Habe dazu auch einen eigenen Kurs unterrichtet über mehrere Jahre hinweg. Wie baut man solche Plattformen auf? Wie skaliert man sie? Was muss man beachten? Kurz vielleicht, was sind digitale Plattformen? Also digitale Plattformen sind im Prinzip Marktplätze oder Infrastrukturprovider, die es ermöglichen, dass Player miteinander interagieren. Mhm. Ganz klassische Beispiele, Airbnb, Uber. Diese Modelle haben alle gemeinsam, dass dort Interaktionen zwischen im Prinzip freien Playern stattfinden. Und solche Plattformen haben mich immer fasziniert, weil durch die Digitalisierung werden diese Modelle viel einfacher. Plattformen sind uralt, der mittelalterliche Marktplatz ist im Prinzip eine Plattform. Und die Digitalisierung macht es leicht, solche Plattformen zu bauen. Und dann habe ich mich nach meiner Promotion zunächst entschieden, in eine Strategieberatung zu gehen, die sich spezialisiert auf Scale-Ups oder digitale Geschäftsmodelle. Mhm. Und eines Tages kam Christoph Neumeier, CEO der CKM Group, durch die Tür und sagte, hier, ich habe da ein Thema. Damals war die CKM Group am Ende der Corona-Zeit angekommen. Es ist ehemals Deutschlands größter Testcenter-Anbieter und musste sich im Prinzip neu erfinden. Man hatte ein Krankenhaus, man hatte ein Labor, man hatte eine IT-Entwicklungsfirma, aber man hat eigentlich gar keine Strategie gehabt, wie man jetzt nach Corona weitermacht.
Und das ging ja vielen Unternehmen so, ne? Weil es ja auch kein organisches Wachstum war. Ne? Also fair enough für viele Unternehmer, die haben natürlich auch erstmal einen Beitrag geleistet.
Ganz genau. Und dann ging es in der Beratung damals darum, so eine Plattform schon im Laborbereich eben aufzubauen. Und das hat mich sehr fasziniert. Christoph und ich haben auch einen sehr guten Draht zueinander gefunden. Und ich habe dann die Seiten im Prinzip gewechselt, bin in die CKM Group rein und habe mit ihm sozusagen die Idee der hybriden Gesundheitsplattform entwickelt, vorangetrieben. Und bin bin dann jetzt sozusagen seit einigen Jahren im Gesundheitsbereich, der Gesundheitsbranche tätig.
Und macht dir das besonders viel Spaß? Ich habe gesehen, du warst auch mal im Lieferbusiness.
Genau, also das macht
mir... Ich bin ganz weit zurückgegangen.
Schön,
hast du ein bisschen Purpose in dem Segment?
Ja, also Medizin fasziniert mich allein schon aus familiären Gründen. Also meine Mutter ist Augenärztin, mein Vater Psychologe. Das heißt, ich komme schon so ein bisschen aus dieser Richtung. Das hat mich auch immer fasziniert. Ich habe mir tatsächlich auch überlegt, mal Medizin zu studieren, habe mich allerdings dann doch dagegen entschieden.
Kannst du ja noch.
Ja.
Heutzutage müssen wir ja lange arbeiten.
Stimmt. So ein Medizinstudium dauert allerdings auch schon seine Zeit. Aber
habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, ich warte noch mit KI so ein bisschen, bis das noch ein bisschen einfacher wird. Und dann muss ich das nicht mehr alles auswendig lernen und dann geht das schneller.
Da bin ich gespannt, wann du dann deinen Abschluss machst. Auf jeden Fall, das ist im Prinzip also ein Bereich, der mich schon immer fasziniert hat, den ich spannend finde. Und da fühle ich mich sehr heimisch tatsächlich und bringe natürlich auch durch die familiäre Prägung auch schon einiges an Wissen mit, wie das medizinische System in Deutschland funktioniert.
Und da bekommst du sicher auch Infos vom rein praktischen, ne, pragmatischen Absolut. Ansatz, weil das fehlt ja vielen, finde ich. Also dieser Einblick auch in, wie funktioniert ein Praxisalltag, wie funktioniert eine Klinik. Und wir haben tatsächlich ein gemeinsames Leidenschaftsthema, Plattformökonomie. Ich bin ja auch ein Kind der Internetökonomie. Also meine berufliche Karriere fing mit Google an, als Google nach Deutschland kam. Und ich finde auch diesen Aspekt der Demokratisierung und der Zugänglichkeit zu Leistungen einfach über so digitale Marktplätze unglaublich cool. Und meistens hat man ja auch eine Verkürzung der Wertschöpfungskette. Also es sind nicht mehr so viele Player involviert, die dann auch noch Geld abschöpfen. Aber das große Problem ist ja immer Anbieter, Nachfrage, muss alles über eine Plattform gehen und das muss auch möglichst ausgeglichen sein. Aber da sprechen wir gleich drüber. Du hast jetzt noch mal kurz Gelegenheit, etwas zur CKM Group zu sagen. Was ist die CKM Group heute?
Die CKM Group ist ein digitales Gesundheitsunternehmen, das an der hybriden Versorgungsplattform von morgen arbeitet. Wir haben ein Krankenhaus in München, ein Labor in der Nähe von Frankfurt, eine IT-Entwicklungsfirma und eine Telemedizin-Plattform. Und was wir machen wollen damit ist, wir wollen hybride Versorgungsfunnels oder Patient Journeys bauen und auch groß skalieren. Und
also dass Patienten auf eurer Plattform mit einer Patienten-ID über die verschiedenen Sektoren und verschiedenen Leistungen wandern kann.
Ganz genau. Also es kann unterschiedliche Arten von Leistungen sein, auch unterschiedliche Plattformen oder Entry Points zu einer großen Plattform sein. Zum Beispiel im Bereich Abnehmen mit unserer Telemedizin-Plattform aktuell. Patienten können dort sozusagen sich beraten lassen von unseren Ärzten, können dann Abnehmmedikamente verschrieben bekommen und zukünftig auch noch weitere Serviceleistungen eben erhalten über diese Plattform. Das wäre ein Beispiel. Wir bauen im Prinzip diese Plattform von unterschiedlichen Angles. Also das heißt, wir haben eine Klinik, natürlich sehr physisch, sehr klassisch. Ja. Das heißt, da kommen wir aus der physischen Versorgung heraus. Wir haben eine Telemedizin-Plattform komplett digital und wir wollen versuchen, diese aufeinander zuzubauen. Ja, also auch das Labor noch mit einzubinden. Das heißt, wirklich diese Player dazu zu nutzen, diese hybride, also das heißt digital wie physisch, nahtlos ineinander greifende Versorgung aufzubauen.
Das ist ja auch der ganz große Trend. Also wir hatten ja mal so einen Peak, wo wir gesagt haben, es gibt auch viel, was total digital funktionieren kann. Das funktioniert aber vielleicht in anderen Märkten, wie in der Reisebranche und beim Taxi bestellen, obwohl da muss ja auch noch jemand fahren, noch, ne? Aber vielleicht bald auch nicht mehr bei Uber. Aber dass wir wirklich auch immer diesen Kontakt auch noch mit dem Arzt, mit dem Leistungserbringer, mit den Physiotherapeuten und Therapeutinnen haben, das extrem wichtig ist. Aber trotzdem, irgendwie klingt das ganz schön bunt, ne? Also wenn ich mir jetzt so die CKM, das Portfolio angucke, gibt es eine größere Strategie dahinter, beziehungsweise gibt es auch Pläne, in welche Richtung noch weiter entwickelt oder auch vielleicht gemerged wird?
Also es sieht bunt aus auf den ersten Blick. Umso länger man drauf schaut, umso klarer wird das Thema.
Schauen wir für uns drauf.
Ja, weil was wir sehen ist, wir bauen aufeinander zu. Also das heißt, die Telemedizin-Plattform, die nächsten Schritte werden die Integration des Labors sein. Ja, das heißt, das Labor kommt plötzlich mit dazu. Danach kommt auch die Klinik mit dazu. Also wir haben die Klinik, um auch MVZ-Strukturen möglicherweise aufzubauen. Auch hier findet eine Integration statt. Wir wollen in den GKV-Markt hinein. Das heißt, da nutzen wir auch die Klinikinfrastruktur für. Das heißt, wir kommen schon Step by Step sozusagen immer näher aneinander heran und bauen aus diesen Unternehmen eine große hybride Gesundheitsplattform. genau.
Und wie genau wird diese Plattform aufgebaut? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil es gibt ja sehr viele verschiedene Softwarelösungen. Es gibt sehr viele verschiedene KISS-Systeme, PVS. Alles sehr unstrukturiert, noch nicht standardisiert. Habt ihr da eine konkrete Vorstellung? Mhm. Und was sind auch deine Forderungen?
Genau, also wir denken es erstmal sehr stark vom Patienten aus. Mhm. Das heißt, was sind die Probleme, die Patienten heutzutage haben? Gibt es auch Probleme, die sich eher digital lösen lassen als andere? Mhm. Und wir starten mit diesen. Also wir starten sehr klar mit den Sachen, die leicht digital funktionieren und arbeiten uns immer Step by Step sozusagen in diese Hybride, in die Hybridität, wenn man so will, vor. Mhm. Und das bedeutet, wir haben jetzt angefangen mit dem Bereich medizinisches Cannabis. Wir machen jetzt weiter im Bereich Abnehmen. Da gibt es noch weitere sozusagen eher online-lastigere Geschäftsmodelle. Mhm. Aber dann kommen wir sehr schnell auch in die Modelle hinein, wo eine Arztpraxis angebunden werden muss.
Oder ein Physiotherapeut.
Oder ein Physiotherapeut.
Oder eine Reha-Einrichtung.
Ganz genau. Und das sind sozusagen die Schritte, die wir dann gehen. Immer näher an das Hybride heran, aber sehr klar diese Idee zu haben, was braucht der Patient und wie sieht die Versorgung der Zukunft aus. Mhm. Dieses nahtlose Ineinandergreifen von Online und Offline, das ist die Idee, die wir da sehr stringent verfolgen.
Mhm. Welche großen Probleme siehst du denn, warum wir diese hybride Versorgung brauchen? Weil du gesagt hast, ihr schaut sehr genau auf den Patienten und die Patientin. Das ist ja auch wichtig und löblich, weil darum geht's. Also wir sind ja alle, auch die Player in dem Markt sind ja auch mal Menschen und Patienten. Was sind da so die wichtigsten Probleme, die er auch wirklich lösen möchte?
Also ich glaube, das ist dreierlei. Das eine ist das Thema Zugang. Also wir erleben in Deutschland, dass der Zugang zu ärztlicher Versorgung nicht unbedingt leichter wird. Jedenfalls gerade auf dem Land nicht leichter wird.
Wie war das noch mit den 50 Tagen? Hat doch gerade die Bundesärztekammer oder die Fachärzteschaft gedroht, wenn Nina Wagen das macht mit den Zusatzzahlungen, dass sie die wieder streicht, dann dauert es halt noch länger.
Genau, also Zugang, ja, Geschwindigkeit im Zugang, das ist das erste Thema, was wir sehen. Das zweite Thema ist Qualität, also dass es darum geht, dass diese Verknüpfung aus Online und Offline die Qualität steigert und es ermöglicht, also für den Patienten wirklich eine tolle Versorgung zu bereitzustellen, die auch maßgeschneidert ist. Ja. Mhm. Also ich glaube, die Zukunft liegt darin, dass Patienten immer, bevor sie einen Arzt oder eine Ärztin sehen, einen Fragebogen ausfüllen werden. Ja, ich glaube, diese Idee, was wir heute erleben, ich komme in eine Arztpraxis und der Arzt oder die Ärztin sagt zu mir, ja, was haben Sie denn? Mhm. Ich glaube, das gehört absolut der Vergangenheit an. Das
ja, krass, ne? Also ich bringe inzwischen so einen kleinen ChatGPT-Anamnesebogen mit, den habe ich mir, ich habe eine eigene EPA auf ChatGPT, auf dem Corporate Account allerdings, also wird nicht für Trainingszwecke genutzt.
Mhm. Genau, und der letzte Punkt, der dritte Punkt ist im Prinzip das Thema Kosten. Ja? Also wir erleben das ja aktuell auch mit unserer Gesundheitsministerin, die Diskussion, dass die Kosten zu hoch sind und eine hybride Versorgung ist einfach deutlich günstiger. Ja? Sie ist auch deutlich effizienter, wenn ich als Arzt oder Ärztin weiß, wie viel Zeit kann ich einplanen für den Patienten, welche Diagnostik muss ich vermutlich machen, allein schon auf Basis des Fragebogens, spart das am Ende des Tages Kosten. Der Arzt oder die Ärztin kann mehr Kapazitäten füllen. Also ich sehe hier großes Potenzial, drei wesentliche Probleme des deutschen Gesundheitssystems zu lösen. Mhm. Also die Qualität, die Kosten und den Zugang.
Den Zugang. Was siehst du da für einen Zeithorizont?
Ja, das wird je nach Gebiet ein bisschen dauern. Also ich glaube, in einigen Bereichen wird es schneller gehen, in einigen Bereichen wird es länger dauern. Aber unser Ziel ist es, in den nächsten 3 bis 5 Jahren eine ganze Reihe an solchen digitalen oder hybriden Versorgungswandels zu bauen.
Wow, ja. Also gibt ja auch genug so Heatmappings, wo digitale Lösungen schon zum Beispiel auch sehr gut bekannt und genutzt werden im Tandem mit analogen. Das sind nun mal die Ballungszentren. Ne? Und da, wo wir ja wirklich Zugang brauchen, das sind ja häufig die ländlichen Regionen. Also, obwohl da gibt es ja auch schon ein paar ganz interessante Ansätze, sehen wir hier auf der DMEA. Wir haben von Plattformökonomie gesprochen und im Consumer-Bereich. Nun ist ja Gesundheit kein Turnschuh oder keine Ibiza-Reise. Was sind da die größten Herausforderungen, beziehungsweise aus deiner Sicht als Plattformökonomie-Experte, wo muss man da besonders hinschauen?
Also ich glaube, die erste Komplexitätsstufe ist schon mal dadurch erreicht, dass es kein two-sided Marketplace ist, also wo man einfach zwei Seiten hat, wie bei Uber. Es gibt einen Mensch, der möchte fahren und einen Mensch, der möchte gefahren werden, sondern das Gesundheitssystem hat eine ganze Reihe an Playern. Ärzte, Patienten, MVZs, Labore, Krankenversicherungen etc. Das heißt, man muss hat eine sogenannte Multi-Sided Platform. Und das macht die Sache schon mal kompliziert, weil ich muss hier Interaktionen, sozusagen deutlich mehr Interaktionen zwischen diesen einzelnen Playern moderieren. Das ist im Prinzip schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt deutlich mehr Vorschriften, also die Compliance-Datenthematiken. Da gibt es richtig große Themen, die man beachten muss. Sehr viel Regulatorik, ja, das macht die Themen, das Thema kompliziert.
Und ist das gut oder schlecht?
Ja, das ist sowohl als auch. Also das schützt uns natürlich.
Ich glaube, es ist der regulierteste Markt, in dem ich bin ja schon sehr viel im Tech-Bereich, den ich jemals gesehen habe. Und ich habe vorher Ad-Tech gemacht, also you know.
Ja, genau. Also es schützt uns als Patienten sicherlich. Aber auch, man sieht schon auch Tendenzen der Überregulierung, dass es einfach kompliziert wird und dass es am Ende tatsächlich auch den Patienten gar nicht groß hilft. Ja. Genau, also das sind aus meiner Sicht schon mal die beiden Faktoren, die da deutlich anders sind als, sage ich jetzt mal, in einer klassischen Plattform, wo es irgendwie um Lieferthemen zum Beispiel geht oder um Same-Day-Delivery.
Mhm. Ist es dann nicht ein Widerspruch, Plattformökonomie für dieses stark regulierte und so sektorale, granulare Gesundheitssystem überhaupt zu versuchen?
Also ich sehe da gar keinen Widerspruch drin.
Offensichtlich.
Ja, ganz im Gegenteil, weil was eine Plattform ermöglicht, ist ja, dass ganz viele kleine und mittlere Player miteinander interagieren können. Und ich glaube, das unterscheidet übrigens auch den Ansatz der CKM Group sehr stark von unserer Konkurrenz, dass wir sagen, das System mit vielen kleinen Playern, also mit kleinen Arztpraxen, kleinen Laboren oder auch mittleren Laboren, kleineren Physiotherapiepraxen etc., ist gut. Ja, wir finden das prinzipiell richtig. Und wir ermöglichen einfach diesen Playern auf einer digitalen Infrastruktur mit Patienten und anderen zu interagieren. Und wir haben eben nicht diesen Ansatz, dass man sagt, man integriert alles vertikal in eine Wertschöpfungskette. Das heißt, wir müssen alles kontrollieren. Ja, wir kontrollieren das über eine eigene Apotheke im Ausland zum Beispiel. Wir kontrollieren das über ein eigenes MVZ, eine eigene Klinik, Das ist gar nicht unsere Idee, sondern unsere Idee ist, das bestehende System zu verbessern und nicht das System zu revolutionieren, indem wir es abschaffen.
Das bedeutet, dass auch alle, die das jetzt hier hören, sich überlegen können, ob sie in eurem hybriden Modell auch einen Platz hätten und könnten dann bei euch andocken.
Ganz genau. Das ist die Idee, dass wir sozusagen in der Zukunft eine Plattform wären, an deren sich unterschiedliche Player andocken können und mit den bereits auf der Plattform bestehenden Playern interagieren. Ja, ich will mal ein konkretes Beispiel geben, wie das aktuell aussehen könnte. Wir haben unser Abnehmen-Produkt jetzt gelauncht vor ein paar Monaten und schauen uns jetzt da an, wie können wir die Patientenversorgung da noch verbessern durch Verhaltenstherapie, durch Sportprogramme, durch Ernährungsprogramme etc. Und wir sprechen da sehr konkret mit einigen Anbietern in diesem Bereich, die wir andocken wollen an die Plattform und unseren Patienten den Zugang zu diesen Angeboten ermöglichen wollen.
Mhm. Sind das Digas oder?
Ja, das sind einmal Digas, aber das sind auch andere Anbieter, die so Verhaltenstherapie gerade auch im KI-Bereich machen. Und die können dann über uns ihre Services an unsere Patienten anbieten.
Also bietet ihr dann schon einen Marktplatz für Patientinnen? In dem Fall ja auch Privatzahler?
Ganz genau. Das ist aktuell noch ein reines Privatzahlergeschäft. Aber genau das wollen wir hin. Und da wollen wir auch sozusagen immer weitermachen. Das heißt, das nächste wird dann auch ein Labortest sein. Ja, das heißt, wir gehen dann auf Laborfirmen zu und bieten diesen eben an, sich zu integrieren in unsere Plattform und ihre Labortests entsprechend anzubieten.
Aber ihr gestaltet das Portfolio. Also ihr schaut aus Sicht des Patienten und der Patientin, was für Dienstleistungen sind logisch, komplementär oder in dem Leistungspfad auch vorgesehen, zum Beispiel nach Leitlinien, und die versucht ihr dann auch zu integrieren.
Exakt. Also das ist die Idee. Wir blicken von der Patientenseite drauf, den Patientenversorgungsfunnel sozusagen, und denken, okay, was sind die Elemente, die es hier braucht, um diesen Funnel, um diese Patientenexperience zu verbessern.
Und ist das dann ein Unternehmen, was dann auch euch gehört, oder ist es quasi ein freier Marktplatz, wo sich auch zum Beispiel eine Adipositas-Klinik oder ein spezielles Labor auch tatsächlich andocken kann, und was ist das dann für ein Businessmodell?
Genau, also das Letzteres tatsächlich, also wir machen natürlich auch mal was selbst, aber im Prinzip ist die Idee wirklich, dass externe Player integriert werden, und das Geschäftsmodell kann ganz unterschiedlich sein, also es gibt SaaS-ähnliche Modelle, es gibt auch transaktionsbasiertere Modelle, also das hängt dann sehr stark vom individuellen aktuellen Fall ab.
Bleiben wir mal bei dem DIGA-Thema. Also wenn auch eine Adipositas-DIGA zum Beispiel an eurer Plattform andockt, dann wäre es ja wahrscheinlich ein transaktionsbezogenes Modell.
Ganz genau.
Aber natürlich auch wieder ein toller Vertriebsweg. Also das wissen wir ja auch, dass gerade im DIGA-Markt genau das Problem ist.
Absolut. Ne?
Und da habt ihr ja dann auch eine harte Währung, indem ihr eben auch die Patienten habt. Ist das im Moment noch ein Privatzahler-Plattform oder geht das auch tatsächlich in die gesetzlichen Versorgungsströme rein?
Genau, und daran arbeiten wir gerade, diesen GKV-Markt im Prinzip zu erschließen. Das ist nicht ganz einfach. Speaking of Regulatorik, ja, da gibt es auch einige regulatorische Hürden, die das nicht unbedingt leicht machen. Aber wir wollen dahin, also wir wollen diese Versorgungsfunnels massentauglich machen. Und massentauglich in Deutschland in der Gesundheitsbranche heißt GKV.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Wie versucht ihr da auch Einfluss zu nehmen? Also ich habe gerade irgendwie den tollen Podcast Code Berlin gehört. Da war Ola Schmidt übrigens auch geladen. Ich weiß nicht, ob du den auch gehört hast, und hat nochmal über die Gesundheitsreform, die geplante, gesprochen. Und da ging es tatsächlich auch um diese starke Lobbyarbeit. Also wie man im Prinzip auch Einfluss im positiven Sinne, Interessen auch vertritt gegenüber der Regierung und der Politik. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, dass da noch mehr erklärt und Einfluss genommen wird? Macht ihr das auch? Seid ihr auch aktiver Teil dieser Beratungsgespräche?
Also wir engagieren uns sehr stark politisch. Mhm. Wir führen da sehr viele Gespräche, sind da auch involviert in diesen Diskussionen, auch in den öffentlichen Diskussionen darum. Also das ist ein Weg, den wir durchaus gehen. Ich glaube aber, es ist nicht der entscheidende Weg. Der entscheidende Weg ist, zu zeigen, dass es funktioniert. Also Programme, Geschäftsmodelle zu entwickeln, Vertikalen, wie wir sie nennen, intern zu entwickeln und zu zeigen, dass diese Dinge funktionieren und dann auch den Druck von Seiten der Patienten sozusagen und von Seiten der Ärzte auch zu bekommen und zu sagen, hey, das sind doch Modelle, die gut funktionieren. Warum geht das nicht in der GKV-Logik? Mhm. Also das ist so ein bisschen der Weg, den wir eigentlich gehen wollen. Erstmal zeigen, dass es überhaupt geht und nicht so sehr nur irgendwie in diesem regulatorischen Graben kämpfen und uns verlieren.
Du hast gerade so den Pull-Effekt der PatientInnen auch genannt. Wie groß schätzt du den ein?
Ich glaube, der ist signifikant in Deutschland. Ich glaube, dass dass wir an den Punkt kommen werden, dass die Politik schon schauen muss, was sind die Themen, die funktionieren. Ja? Also die Probleme werden, wir merken das gerade in diesem Land, glaube ich, größer, ja, und erfordern auch radikalere Lösungen. Mhm. Und da wollen wir beispielhaft sein und zeigen, wie es funktionieren kann.
Ich erzähle mal eine kleine Anekdote, die ich gerade erlebt habe zum Thema Telemedizin. Ich habe ja einen Hund, Gassi-Runde im Wald, und man redet da dann ja sehr schnell, sehr intim auf Du. Ich weiß nicht, ob du es kennst. So wie so eine Barbekanntschaft. Und da war eine Frau, die hatte einen ganz schlimmen Ausschlag im Gesicht. Und ich habe mich natürlich als ehemalige Krankenschwester gleich gemüßigt gefühlt, da was beizutragen. Und sie meinte, ja, sie hat erst im Ende Mai einen Termin bei ihrem Dermatologen oder bei einem Dermatologen. Und dann habe ich ihr gesagt, versuch doch mal Telemedizin. Und sie so, das hätte sie auch schon probiert, das hätte aber nicht gewirkt. Und in dem Moment habe ich dann verstanden, dass sie überhaupt noch in ihrem ganzen Leben noch nichts davon gehört hat, dass es eine Videosprechstunde gibt. Und ihre nächste Frage war dann, wer bezahlt das? Oder das muss ich ja selber bezahlen. Mhm. Also da sehen wir mal, wo wir stehen, auch in Sachen Kommunikation, was diese Aufklärung auch in der Bevölkerung angeht. Und ich gebe dir total recht, also wir müssen da einfach auch von allen Seiten ziehen, ne? Dass also auch diese Nachfrage total spürbar wird und dass man auch so eine FOMO bekommt. Mhm. Also als Patient und auch als Leistungserbringer. Aber da sind wir echt noch ganz schön am Anfang. Aber dafür sind wir ja auch auf der Demeer. Ne? Da ganz können wir ja schon mal anfangen. Ich hatte das so lustig. Euer CEO Christoph Neumeier hat gesagt, wir leben in einem Land, in dem man einen Herzschrittmacher auf digital konfigurieren kann. Ne? Der auch programmiert, ich glaube sogar auch asynchron. Also wenn man zu Hause ist und dann kann der Arzt das machen, oder ist das falsch?
Ich denke, das stimmt.
Ja, und das Rezept dafür wird aber per Fax geschickt.
Korrekt.
Kannst du da nicht manchmal in die Tischplatte beißen und denken so, Verdammt.
Absolut.
Und also, was ist eure Idee?
Aus eigener Erfahrung auch. Ich habe ja, wie du eingangs erwähnt hast, jahrelang in Dänemark gelebt. Da funktioniert das alles total anders. Das ist ein komplett digitalisiertes System, wo es die digitale Krankenakte schon gibt. Also man geht zu einem anderen Arzt, der weiß sofort, was gelaufen ist bei den vorangegangenen Untersuchungen. Das ist komplett nahtlos. Das funktioniert wirklich extrem gut.
Und läuft das über so eine Patient-ID?
Also ganz genau.
Dann der, also wie in Estland?
Genau, es ist eine ID, also das, sag ich mal, das ist der Albtraum der Deutschen im Sinne dessen.
So eine Bürger-ID?
Genau, ja, weil alles damit verbunden ist. Also Steuern, was man beruflich macht und eben auch die Gesundheit. Also insofern der gläserne Bürger, ja, der Albtraum.
Ich habe jetzt auch eine Bürger-ID.
Ja, aber sie ist, glaube ich,
hat mich jetzt registriert.
Ja, ich glaube, in Deutschland ist nicht alles miteinander so stark verbunden.
Ja? Nee.
Und das ist aber, also das hat natürlich irgendwie den Vorteil, dass das irgendwie sehr sicher ist, ja, vermeintlich, aber eben auch einen klaren Nachteil. Ja? Und der Nachteil ist, den ich hier auch erlebe, ist, ich gehe zu einem Arzt, mache dort Diagnostik X und gehe zum nächsten Arzt und der weiß nichts davon. Ja? Das heißt, ich muss das alles mitbringen. Ja? Du hast das auch gesagt, du bringst ja auch dein ChatGPT-Protokoll dann mit. Und das ist eigentlich nicht cool. Ja, das ist extrem ineffizient.
Das finden die Ärzte auch nicht cool.
Richtig.
Also das nervt die auch tierisch.
Ja.
Ich habe auch immer meine Smart Patient Jutebeutel dabei, die hänge ich dann immer so über die Stuhllehne. Und wenn ich dann noch mit meinem ChatGPT-Ding da komme, dann bin ich auf jeden Fall nicht das Highlight der Sprechstunde.
Zählst du nicht zu den beliebtesten Patienten,
die deinem Arzt bekommen? Doch.
Ja?
Also, wir kommen dann immer gut ins Gespräch und ich gebe denen dann immer eine Karte für den eHealth Pioneers Podcast. Mhm. Und dann gucken die mich auch mal mit ganz anderen Augen an. Das finden sie interessant. Also ich mache eigentlich positive Erfahrungen.
Okay, das ist gut. Aber im Prinzip ist es, was Christoph da sagt, ist genau das, ist ein zentrales Problem. Ja, wir hängen in alten Legacy-Systemen fest. Mhm. Ich kenne das auch aus der Praxis meiner Mutter, dieses Praxisinformationssystem. Das hat man einmal eingerichtet, irgendwie
so ein
Anfang der 90er.
Login-Phänomen,
genau,
also
ganz
gut für die Hersteller. Ne?
Exakt, ja. Anfang der 90er irgendwie einmal aufgesetzt und dann wird es halt das durchgezogen.
Mhm. Ja.
Und das zeigt so ein bisschen auch meiner Meinung nach so ein bisschen diese Probleme, die wir haben. Also es fehlt einfach an der digitalen Konnektivität zwischen den einzelnen Playern und das ist genau das, wo wir auch ansetzen wollen, dass es diese Verbindungen über eine Plattform gibt.
Sind da schon die Standards ausreichend für definiert? Also ich bin jetzt da nicht so ein Fachmann wie du. Kannst du da noch mal was zu sagen?
Ja, also das ist eine falsche Diskussion aus meiner Sicht. Mhm. Ich glaube, wir brauchen gar keine Diskussion über Standards.
Braucht man das nicht, damit das alles ineinander greift?
Doch, das braucht man natürlich. Aber das kann man auch regeln technisch. Also es ist ein rein technisches Problem und wir haben kein technisches Problem. Also an der
Stelle, sondern
wir haben ein regulatorisches Problem einerseits und auch ein Mentalitätsproblem.
Mindset.
Ja, genau. Mhm. Und wir reden aber lieber über Technik und irgendwelche Standards. Das ist eigentlich gar nicht so.
Fühlt sich auch besser an,
ja, genau,
für die Menschen.
Genau.
Obwohl, also ich breche immer eine Lanze für die Leistungserbringer in der Gesundheitsbranche. Du und ich, wir kennen ja auch sehr viele. Und das ist ja deren Passion, Menschen zu helfen. Also es ist ja jetzt nicht dieses, ich will das nicht, weil ich will das einfach nicht. Sondern weil sie das nicht verstehen, ja. Also deswegen ein Appell an alle Aussteller hier auf der DEMEA. Wir müssen einfach noch viel besser kommunizieren, ja.
Absolut.
Weil wir müssen das Problem verkaufen und auch genau erklären, wie wir das lösen können. Weil immer wenn man mit Leistungserbringern spricht, die wollen einfach auch Menschen helfen. Sie wollen ihre Leistung erbringen und die wissen nicht wie, ja.
Mhm.
Sie können noch nicht mal den ersten Schritt gehen.
Genau.
Ich würde ganz gern noch mal einmal ein bisschen tiefer eintauchen in eins von euren Unternehmen, und zwar Green Medical. Das ist ja ein konkretes Beispiel für eure Plattform.
Exakt.
Telemedizinischer Zugang zu medizinischem Cannabis und das scheint ja auch total gut zu funktionieren. Also ich habe gelesen, dass ihr inzwischen 6-stellige Patientenzahlen habt und erklär doch noch mal das Modell. Und warum funktioniert das so gut?
Also bei Green Medical ist eine digitale Plattform, die Ärzte, Patienten und Apotheken miteinander verbindet. Das heißt, Patienten können auf dieser Plattform sich beraten lassen zum Thema medizinisches Cannabis. Sie können, eine Indikation haben, sich ein Rezept erstellen lassen digital und das auch digital bei einer Apotheke einreichen.
Mhm. Und da habe ich noch eine Zwischenfrage. Mhm. Zum Beispiel bin ich jetzt chronischer, also Schmerzpatient. Mhm. Oder ich habe eine palliative Krebstherapie und habe eine Indikation.
Mhm.
dann müsste das ja von meinem behandelnden Arzt kommen, richtig? Oder wer stellt diese Indikation dann aus? Sind das eure telemedizinischen...
Das sind unsere Kooperationsärzte, die das machen, genau. Die sind komplett frei, auch in ihrer Entscheidung. Also lehnen auch ganz viele Leute ab. Es gibt natürlich einen sehr großen rekreationalen Markt da draußen auch, wo Leute einfach sagen wollen, ja, will ich einfach konsumieren. So.
Ja, das kann man auch inzwischen selber machen im Garten.
Genau, könnte man machen. Macht man vielleicht auch anders. Auf jeden Fall, da gibt es auch eine nicht insignifikante Ablehnungsquote, die wir da haben. Und was passiert ist, also Patienten können mit den Ärzten eben entsprechend interagieren, können dort also müssen Fragen beantworten über ihren Krankenstand etc. Und dann reichen sie das Rezept bei der Apotheke eben ein. Sie können das digital machen, sie können das auch physisch machen.
Ist das auch dann so wie bei Telemedizin, dass man dann so ein E-Rezept auf die Karte kriegt und dann im Prinzip sogar schon fast sich eine Apotheke in der Nähe aussuchen kann und die kriegen dann den Ping,
dass sie es
zur Not bestellen?
Genau, es ist genau so, nur ohne die Karte, denn es ist ein reines Privatzahlergeschäft. Denn aktuell ist es so, medizinisches Cannabis geht zwar auch im GKV-Markt, ist aber deutlich komplizierter und ist einfach noch nicht da.
Und jetzt ist der Mensch dann auf eurer Telemedizin-Plattform, hat eine Indikation, hat ein Rezept und dann läuft das im Prinzip seamless zur Apotheke und dort kann er das dann abholen. Und ist dieses System auch übertragbar auf alle Medikamente oder habt ihr das auch vor?
Genau, also da wollen wir hin. Also erstmal ist es seamless, also das heißt, der Patient bezahlt auf der Plattform so ein Split-Payment sowohl das Rezept als auch entsprechend in der Apotheke.
Das Payment
bekommt
läuft
es dann,
da auch.
Genau, also das gibt es diese Funktion und kann sich das Medikament dann direkt nach Hause schicken lassen oder auch abholen, je nach Wunsch. Und das planen wir auch für andere Medikamente. Also wir haben das jetzt im Abnehmmarkt schon erfolgreich gelauncht. Da ist es genau das gleiche Prinzip. Das heißt, ich fülle entsprechend einen Fragebogen aus, lass mich nochmal beraten. Es gibt auch Rückfragen, manchmal auch noch ein Videokonsultation mit dem entsprechenden Arzt. Und dann reiche ich das Rezept bei der Apotheke ein und lass mir das nach Hause schicken oder hol es eben physisch ab. Und dieses Modell von, ich habe eine Interaktion mit dem Arzt und bekomme auch dann gleich entsprechend, so ich denn eins brauche, das Medikament und auch möglicherweise nach Hause geliefert, das ist schon das eines der Modelle, wo wir irgendwie hinwollen.
Und wie verdient ihr da dran?
Also wir nehmen im Prinzip so ein SaaS-Modell, Datengeschäftsmodell. Also das heißt, wir stellen diese Infrastruktur ja zur Verfügung für Apotheken. Software-as-a-Service. Genau, Software-as-a-Service-Modell. Und verdienen im Prinzip darüber unser Geld, dass wir eben diese Interaktion monetarisieren bzw. den Zugang zu dieser Infrastruktur.
Und die Ärzte sind eure Vertragsärzte, oder?
Das sind Kooperationsärzte, sind komplett frei. Also man kann auch bei uns sich als Arzt oder Ärztin bewerben. Es gibt immer einen Open Call sozusagen. Also wer Lust hat, kann da auch mitmachen.
Wie ist die Nachfrage?
Hoch. Interessanterweise sehr hoch.
Krass,
warum? Ich glaube, es ist ein sehr attraktives Modell für Ärzte. Die sind ja gewohnt, dass sie irgendwo hingehen müssen, da sein müssen, dass alles relativ zäh ist. Bei uns ist es natürlich alles sehr standardisiert auf eine Art. Wir sind sehr leitlinienkonform, aber
trotzdem. Das ist das Homeoffice für Ärzte.
Genau, das ist das Homeoffice für Ärzte. Und das ist natürlich super attraktiv für viele. Das heißt,
es
gibt hohe Nachfrage.
Krass. Also vielleicht habe ich da auch so ein bisschen blonden, blauäugigen Blick auf die Hausärzteschaft insbesondere, weil das ist ja dann doch diese Medizin der warmen Hände, was man so schön sagt. Und dieses den Patienten in seiner Journey kann man ja da auch übertragen, wirklich sehr lange zu begleiten. Und das würde ja gar nicht funktionieren im Homeoffice, ne? Also nur teilweise. Also dann würde man natürlich über Videosprechstunde vielleicht so seine Standardtermine abarbeiten.
Ja, ist interessant, sehe ich ganz anders. Also ich glaube, man ist als Arzt oder hat als Ärztin die Chance, viel näher dran zu sein, weil ich kann ja über Chat-Funktion oder auch über Video den Patienten viel öfter und auch mal kurz nochmal mit ihm interagieren.
Ja, und auch nochmal so ein Catch-up machen.
Ganz genau. Und auch der Patient kann nochmal eine Frage stellen. Ne? Also das ist eigentlich ganz interessant, dass man als Patient oder Patientin dann nochmal nach 3 Wochen eigentlich eine kurze Rückfrage einfach stellen kann im Chat. Das dauert dann vielleicht auch mal 24 Stunden und dann beantwortet der Arzt.
Und nicht wieder nochmal rein Walk-in machen muss, dann sitzt man da 3 Stunden und hat eigentlich nur eine Frage und hat die vor lauter Aufregung vergessen, wenn man
genau, und das ermöglicht eine viel engere und viel maßgeschneidertere Betreuung eigentlich als das klassische Modell.
Wo wir wieder bei der Hybridlösung sind.
Absolut.
Ne? Also ich glaube, das ist dieses einmal im halben Jahr den Patienten auch kennenlernen. Also mein neuer Hausarzt, ich nehme ja auch in diesem Hausarztprogramm teil, als ich mich da angemeldet habe. Ich wollte eigentlich immer nur meine Rezepte haben, ehrlich gesagt. Und der hat darauf bestanden, dass wir uns kennenlernen. Ich habe ihm dann aber auch natürlich gleich meinen Podcast aufgeschwatzt und dann hat er gemerkt, dass ich eigentlich vital und gesund bin. Aber das fand ich ganz schön. Aber du hast vollkommen recht, nochmal ein ganz neuer Blickwinkel auf das Thema Kommunikation mit dem Patienten und vielleicht auch dieses Wegnehmen von, oh Gott, jetzt ich müsste eigentlich nochmal nachfragen, ne? Hat der Patient jetzt noch weiter Symptome, hat er vielleicht doch eine Blinddarmentzündung, muss ich da jetzt eigentlich nochmal anrufen? Und so kann man das auch vielleicht auf anderen Wegen nochmal klären. Und ist auch so ein Relief, ne? Von
ganz genau.
Vielleicht 4 Tage in der Praxis, 1 Tag im Homeoffice einfach die Bedürfnisse der Patienten nochmal abarbeiten oder auch asynchron mit einem neuen Beruf der PAs. Das finde ich auch super spannend. Einfach auch hausärztliche Besuche organisieren.
Ja, aber was du sagst, ist auch eine der Motivationen oder eine unserer Ziele, dass wir es schaffen, dass die Ärzte befreit werden von diesen ganzen einfachen, repetitiven Tätigkeiten und wirklich auch Zeit haben, den Patienten eben kennenzulernen, sich Zeit zu nehmen, wenn Patienten Ängste haben, wenn es schwierig ist, wenn man Dinge erklären muss. Weil heute funktioniert das alles irgendwie gleich, ne? Also der Arzt hat irgendwie 3 Minuten Kontakt mit dem Patienten, ob es jetzt darum geht, irgendwie einen Standard zu machen oder eine schwierige Erkrankung zu kommunizieren, da ist nicht genug Zeit da für diesen zweiten Teil.
Ja.
Aber ich schaffe das, da genug Zeit zu bekommen, indem ich ihn befreie von dem ersten Teil.
Das ist auch so ein bisschen die Claims, die ich ja auf der DEMEA übrigens im Kontext mit KI viel gesehen habe. Ich frage mich nur immer, ob das übergriffig ist. Also wenn man mit der Zielgruppe über eine wir befreien dich jetzt kommuniziert. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich als Kommunikationsberaterin frage mich halt auch immer, was ist, ne? Also wie adressiert man im Prinzip den Leistungserbringer oder den Nutzer von dem, was wir ja alle so toll hier sehen? Mhm. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man denen helfen muss. Weißt du, ob das so dieses, wir befreien dich und wir machen dein Leben wieder schöner, sondern eher dieses, guck mal, wie geil das wird. Ne? Also guck doch mal hier, also ich nenne das dann immer so diesen Uber- oder Airbnb-Moment oder vielleicht auch ein ChatGPT-Moment. Ich weiß nicht, kennst du bestimmt auch, du bist ja auch so ein Internet-Junkie wahrscheinlich, also Businessmodelle im Internet und dann macht man irgendwas und weiß, das hat jetzt die Welt verändert. Mhm. Ich mache jetzt nur noch das, ne? Also ich google jetzt auch nicht mehr, sondern ich mache mit ChatGPT meine Sachen. Und das war damals auch in vielen anderen Sachen, so Airbnb war ja auch so mindblowing und damals Google auch. Und ich glaube, dass diese Lust und diese Akzeptanz dann und das Vertrauen in die Dinge funktioniert halt auch genauso, wie ihr das macht, Modelle aufbauen und zu zeigen, schau, so kann es funktionieren. Und zwar so vielleicht auch erstmal im kleinen Anfang. Ne?
Genau, ja. Das ist genau unser Ansatz. Also auch Chancen zu zeigen, Opportunitäten aufzumachen und gar nicht auf dieses sozusagen auf dem Systemlevel zu argumentieren, sagen, ihr müsst jetzt alle das und das machen, sondern wirklich zu sagen, ihr könnt es so machen. Mhm. Es bietet euch gewisse Vorteile, die wir glauben zu sehen.
Das ist ja auch vielleicht so ein Innovationschallenge. Sind ja auch gebildete, interessierte Unternehmer häufig, ne? Die ja auch Arztpraxen betreiben, sind ja Unternehmer. Und ich glaube, dass auch sehr viel über dieses First Mover Advantage und hey, willst du nicht die digitalste Praxis, ne, im Umland von Bremen werden? Oder wie auch immer, das spüre ich auch, wenn ich mit den Leuten so rede, dass die eigentlich voll Bock da drauf haben. Also vielleicht auch nochmal hier so ein bisschen, wenn ihr so rumgeht, schaut mal, wie wird eigentlich was verkauft? Und ich würde jetzt mal sagen, versucht nicht den Leuten immer zu sagen, bring dein Leben wieder in Ordnung, weil wir sind ja nicht in der Psychotherapie. Ne? Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Noch ein Tipp vielleicht für euch, für die CKM Group oder macht ihr vielleicht auch schon. Wie ist es denn so mit dem ganzen psychotherapeutischen Markt? Weil das ist ja jetzt auch, die Bewaken hat es ja auch so ein bisschen ins Visier genommen. Es ist ja sowieso auch ein großer Selbstzahlermarkt. Also viele Leute, die einfach ein bisschen geiler durchs Leben gehen wollen, machen ja auch Coaching oder Therapie. Jetzt mal abgesehen von den medizinischen Indikationen. ADHS ist auch gerade ein Wahnsinnsthema. Da gibt es ja auch so ein paar interessante Startups, die jetzt diesen Diagnostikprozess auch einfach mit Telemedizin abdecken wollen. Seid ihr auch in dem Game?
Also wir sind noch nicht in dem Game, aber es ist tatsächlich einer der Cases, den wir uns gerade sehr genau anschauen.
Ach, schade, ich dachte, ich hätte jetzt so ein Business-Dev-Ding für dich.
Ja, ich bin leid, gerade gestern mit meinem Team noch ein längeres Meeting gehabt, wo wir genau diese Themen so ein bisschen besprochen haben. Also das Thema Psychotherapie ist natürlich super spannend, weil es eine der Kriterien erfüllt, die für uns wichtig sind. Ne? Also dass man viel davon irgendwie auch digital machen kann, etc. Und das ist ein interessantes
Modell. Habe ich einen Tipp für dich? In Hamburg ein interessantes Startup, Hey Mind heißen die. Die machen wirklich leitliniengerechte ADHS-Diagnostik über verschiedene telemedizinische Sessions und mit diesen entsprechenden Fragebögen und so. Total spannend. Guckt euch die mal an.
Cool, danke.
Und irgendwie cool ist auch in meinem Mentor Scan so ein bisschen drin. Ich mache ja auch relativ viel Mentorship im E-Health-Bereich. Ein weiteres Lieblingsthema von mir ist ja Prävention. Haben wir schon beim Warm-up ein bisschen drüber gesprochen, wie wir da so zu stehen. Ihr habt ja auch mit Kassen ein Darmkrebs-Vorsorgeprogramm aufgestellt. Kannst du kurz dazu was sagen?
Genau, also HTS Labs, unser ehemaliges Corona-Labor, macht heute schwerpunktmäßig sogenannte Home-Testing-White-Label-Solutions. Das heißt, wir...
Ist das diese Blutstuhl-Geschichten?
Unter anderem, also es ist völlig unabhängig, was sozusagen die Trägersubstanz ist, Urin, Blut, Stuhl etc., sondern es geht erstmal darum, dass wir es ermöglichen, dass Patienten zu Hause Home-Tests bekommen und auch durchführen können und eine entsprechende Betreuung haben. So. Und dieses Modell verkaufen wir über Selektivverträge im Prinzip an Krankenhäuser. Kassen.
Ah, okay.
Das heißt, wir bieten Krankenkassen es an, dass sie ihre Patienten informieren können. Die AOKs zum Beispiel könnten sagen, hier wollt ihr Darmkrebsprävention machen, hier findet ihr eine Landingpage. Ihr könnt euch da einfach registrieren mit eurem Namen und bekommt dann diesen Home-Test nach Hause geschickt, müsst den einmal entsprechend durchführen, schickt den Home-Test zurück und bekommt dann nach ein paar Wochen auch das Ergebnis. Und all das, was darum passiert, also Versand des Kits hin und her, Übermittlung der Ergebnisse und so, kommt von uns.
Ah, okay. Aber jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Normalerweise würde das mein Hausarzt oder mein Internist mir ja dann mitgeben, ne?
Genau. Passiert das in Deutschland zu selten. Das ist das Grundproblem.
Ja, wenn man zu diesen Check-ups geht, glaube ich, ne? Ab einem gewissen Alter hat man ja irgendwie alle paar Jahre so eine Möglichkeit, sich einmal so auf links drehen zu lassen. Und da kriegt man dann meistens auch so einen Darmkrebs-Bluttest mit, den man dann wieder in die Praxis tragen muss.
Genau.
Das ist ja auch schon wieder total nervig. Ist auch irgendwie ein bisschen peinlich, so ein bisschen weird. Gibt es das auch noch für, also erstens, wie finden das die Krankenkassen und von was, also das ist dann ja im Prinzip eine direkte Bezahlung an euch und nicht mehr eine Abrechnung über den Leistungserbringer.
Richtig.
Also kostet die genauso viel?
Ja, ist tatsächlich also teilweise sogar günstiger für die Krankenkassen, weil also man kann natürlich einen Direktdeal machen quasi, also beim Selektivvertrag. Das heißt, das ist ein anderes Modell.
Und wir machten das schon mit euch?
Zum Beispiel AOK Baden-Württemberg ist eine der Krankenkassen, mit denen wir
Macht dann auch so Selektivverträge mit denen,
Wir machen diese Selektivverträge mit denen, nehmen da an Ausschreibungen teil, deutschlandweit, zukünftig wahrscheinlich auch europaweit an solchen Arten von Ausschreibungen. Und wollen im Prinzip dieses Präventionsangebot weiter stärken. Also da geht es schwerpunktmäßig aktuell um Darmkrebsprävention. Aber im Prinzip können wir das für alle Arten von Home-Tests machen. Also wir schauen uns da einige andere Themen auch an und wir wollen das dann auch perspektivisch in diesen bei Green Medical beispielsweise integrieren, also diese Home-Testing-Solutions.
Und ist das denn eher Lifestyle oder wollt ihr wirklich auf diesen Präventionsbudgets arbeiten?
Also die Grenze ist natürlich irgendwie fließend aus meiner Sicht.
Wo kann man denn mehr Geld verdienen?
Also langfristig ist es im echten Präventionsmarkt natürlich viel interessanter.
Gut, da bin ich ja beruhigt.
Kurzfristig, der Markteintritt ist immer irgendwie in einem Premium-Segment. Ja? Also das ist auch klar. Das heißt, man tritt
Longevity,
ein. Ja, beispielsweise da oder einfach grundsätzlich im Privatzahlermarkt ist der Markteintritt meistens einfacher. Und danach entwickeln wir uns in die mehrere stärker regulierten Märkte hinein.
Es gibt ja jetzt auch wirklich einen Trend zu ganz viel Home-Testing. Welche Sachen hast du schon ausprobiert?
Also ich habe einiges, so Gentest-Thematiken mal probiert, auch so ein bisschen Bluttests. Muss sagen, hat mich jetzt auch einiges...
Also hier so in Fingerpeaks.
Genau, in Fingerpeaks. Ja. Es gibt auch diesen Tasso-Device, ja, also den man sich so auf die Schulter quasi oder an den Oberarm hält, wo dann mit so kleinen Mikronadeln und unter Druck quasi relativ viel Blut auch entnommen wird.
Das kenne ich noch gar nicht. Ja, also wenn das die Tassos jetzt hören, können wir doch bitte mal so ein Ding irgendwie an E-Health Pioneers schicken, dann probiere ich das mal aus und sag mal, wie es ist.
Genau, also das ist ein Device, eben um dieses Blut eben abzunehmen.
Krass.
Und das habe ich alles probiert. Ich fand es sehr interessant, weil ich auch festgestellt habe, was unser USP in der ganzen Nummer ist. Und es ist vor allem die Journey drumherum. Ja, also das sieht teilweise nicht gut aus, das funktioniert nicht gut, es gibt keinen Support.
Sowas kann ja auch Spaß machen, ne?
Genau.
Also so im Lifestyle-Markt, da ist ja auch eine Marke da. Die Software sieht auch cool aus, die App ist irgendwie state of the art, so wie wir das ja auch gewohnt sind. Also das kann man den Menschen ja auch nicht mehr antun, dass man da irgendwie so Commodore 64 Programmierung abliefert. Also jetzt mal übertrieben. Und das hat mich schon immer gestört, auch bei den PVS-Systemen und bei so diesen alten Software-Anbietern, dass man... Das ist wirklich maximal freudlos.
Genau. Ja. Was hier schon wichtig ist oder uns vielleicht auch unterscheidet von anderen ist, wir bieten diese Infrastruktur an. Ja, also das heißt, ich baue nicht die App am Ende des Tages oder mache auch und sag auch gar nicht, welcher Test genau zu machen ist oder für wen, sondern ich biete Krankenkassen oder auch anderen Playern im Gesundheitsmarkt diese Infrastruktur an und sage, hey, wenn du einen Test machen möchtest mit deinen Patienten, mit deinen Kunden, dann kannst du das machen mit uns, wir überregeln das für dich. Wir übernehmen dieses Ding und das wird auch gut aussehen, das wird eine White-Label-Solution sein, da wird am Ende dein Name draufstehen. Aber du kannst das mit uns machen. Ja.
Das heißt, ich könnte auch jetzt, wenn ich ein E-Health-Startup bin und im Lifestyle-Markt vielleicht auch eine gute Idee habe für... Ich hätte ja auch immer mal Lust, einen neuen Biomarker zu erfinden. Also immer was Ordentliches. Ne? Ja. Also das, was auf neuesten Forschungen basiert und nicht irgendwie dieses große Blutbild, was wir so kennen. Dann könnte ich zu euch kommen und ihr würdet für mich die ganze alles behind the scene machen.
Genauso ist es.
Auch Patientenansprache oder Marketing, macht ihr das auch?
Das machen wir eigentlich nicht in dem Markt. Also wir machen das schon in anderen Märkten, wo wir so ein bisschen den Leuten das auch helfen, sozusagen Patienten zu akquirieren. Ist was wir zukünftig sicherlich tun können. Stand heute bieten wir in dem Labormarkt erstmal nur die Journey.
Soll ja auch ein, also es gibt ein Startup, das habe ich in Israel gesehen, die können schon Blut abnehmen. Also das ist so eine Art Device, da legt man seinen Arm wirklich in so eine Manschette und soll auch besser sein als viele, also jetzt, no offense bitte, also nicht so geübte MFAs oder auch Ärzte und Ärztinnen, die das vielleicht nicht so oft machen oder noch so am Anfang ihrer Karriere stehen. Da sind ja die Fehlversuche doch mannigfaltig, insbesondere wenn man auch schlechte Venen hat. Ne?
Ja.
Also bei mir ist das zum Beispiel Baby einfach, also das habe ich sogar mal selber gemacht bei mir. Aber das wäre ja auch nochmal ein Ansatz, ne? Wo man dann auch noch diese Telemedizin-Situation vielleicht in eine Healthbox, ne? Ich weiß nicht, ob du MediWise kennst, bin ich ein total großer Fan von.
Ja.
Es hört sich irgendwie nach einem voll coolen Modell an. Die sind ja auch in den ländlichen Regionen, wollen die sich ja jetzt auch ausbreiten. Und wenn man dann natürlich noch richtiges Blut hätte, ne? Würde das natürlich auch noch weitergehen mit der vorbereitenden Arbeit für denjenigen, der dann die Anamnese abschließend bewertet und eine Diagnose und Therapie dann auch umsetzt. Ja, sehr, sehr spannend. Also haben wir ja noch irgendwie nice News von euch to come, würde ich mal sagen. Einen Tipp habe ich euch ja auch gegeben, also einen halben. Da sind wir einer Meinung.
Ja.
Wir haben jetzt noch so ungefähr 10-12 Minuten und ich glaube, wir sind beide voll aufmerksam gerade, was die anstehende Gesundheitsreform angeht. Und ich habe das heute Morgen meinem Uber-Fahrer, hat er gefragt, wo ich denn hinfahre. Und ich sagte dem mehr. Ist ja wirklich super spannendes Thema, digitale Gesundheit. Und er meinte dann so, da passiert ja wenigstens im Moment was. Also wie siehst du das? Also meine Frage, ich habe mich da jetzt wirklich reingewühlt. Ich hätte mir auch fast das ganze Paper durchgelesen, aber dann habe ich doch mit KI das irgendwie so ein bisschen zusammengefasst und mir sehr viele Debatten auch angeguckt. Aus meiner Sicht ist es ein Sparplan und keine Reform. Wie siehst du das?
Ja, also sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich
glaub, kommt ja auch von der Finanzkommission.
Ja,
wie soll das werden?
Ja, und es ist also die Antwort auf diese Frage, ist es zu teuer im System, wird ja von einer CDU-nahen Regierung offensichtlich so beantwortet, dass man sagt, man muss Leistungen einschränken. Das ist jetzt auch der Weg, der im Prinzip gegangen wird. Ja? Also die Idee, wir sparen ein. Die Alternative dazu ist, man erhöht halt die Beiträge.
Das ist so ein unternehmerischer Ansatz. Ne? Also das würden wir ja als Geschäftsleute würden das ja zum Teil auch machen und sagen, okay, wir können wieder effizienter werden und dann fehlt aber die unternehmerische Weitsicht, ja?
Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass der Ansatz ist, man wird effizienter. Also ich glaube, dass es wirklich die Idee des Sparens ist, ja? Also man cuttet Leistungen. Die Alternative wäre natürlich zu sagen, man erhöht die Beiträge, aber es gibt noch eine andere Alternative und das ist eben der Effizienzgedanke. Und das ist eigentlich auch sozusagen unser politisches Narrativ bei der CKM Group zu sagen, wir müssen mal raus aus dieser Dichotomie, aus dieser Eindimensionalität auf dieser Achse von man spart Kosten und man erhöht Beiträge, hin in eine Diskussion.
Ja. Geht ja eigentlich nur um Geld, keine Steuerung, keine neuen Ansätze.
Und wir brauchen neue Ansätze, die die Effizienz des Systems steigern und somit sowohl Kosten reduzieren als auch Qualität erhöhen. Das ist die Idee und das ist die Idee der hybriden Gesundheitsversorgung.
Kannst du noch ein bisschen konkreter werden? Also welche von den Vorschlägen von Lina Waken, die ja jetzt auch wirklich konkret auf dem Tisch liegen, wo es auch schon heftige Debatten gibt, was sehr gut ist, also sehr Teil einer Demokratie, was sind für dich gute Ansätze?
Also ich glaube, was schon richtig ist und wo es aus meiner Sicht in die richtige Richtung geht, ist die elektronische Patientenakte weiter zu stärken und das Thema in den Mittelpunkt zu richten, zu legen. Also das ist, glaube ich, richtig. Ich glaube auch dieses Thema KI-Dokumentation ist sehr wichtig. Das geht alles in die richtige Richtung.
Das ist ja auch so richtig so ein Start für hier einige Leute auf der DEMEA, ne?
Genau, ich bin nur, wie soll ich sagen, also es liegt in der Politik meistens nicht, aus meiner Sicht in der deutschen Gesundheitspolitik, nicht unbedingt am strategischen, also auch, aber nicht nur am strategischen, was das Hauptproblem ist, weil wir reden seit 25 Jahren über die elektronische Patientenakte. Also Anfang der 2000er geht's und jetzt ist sie da.
Ja.
Also es ist nicht unbedingt ein Strategieproblem aus meiner Sicht, was wir da haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Und wir müssen mehr über Umsetzung sprechen und wir müssen auch private Unternehmen ganz offensichtlich befähigen, diese Themen stärker umzusetzen. Und da sehe ich uns eben klar in der Vorreiterrolle, solche Themen voranzutreiben und gerade nicht immer nur zu sagen, jo, die Politik muss hier und muss da und wir sind enttäuscht von der Politik und so weiter, sondern ich glaube, man muss anpacken.
Das ist ja genau das Problem, dass nur eine ganz kleine Handvoll von Unternehmen auch in staatliche Entwicklung und so einbezogen wird. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es soll ja so eine Bürger-App geben, also für Behördengänge. Irgendwie so, wo ich denke, so, warum gibt es das noch nicht? Und wer soll es machen? T-Systems und SAP.
Klar.
Jetzt können wir mal so ein bisschen Relief machen. Also SAP ist ja bekanntermaßen so ein bisschen der Hinterherrenner im KI-Game. Warum sollen die jetzt ausgerechnet so eine coole Sache machen können mit so einem Chatbot, der einen wirklich so durch dieses Behördending vor allen Dingen schnell und effizient? Ja, wir sind ja State-of-the-Art-Technologie. Wenn wir damit heute anfangen, ist das ja in einem Jahr schon wieder, ne? Verstehe ich nicht. Also, was ist dein Ansatz zu sagen, wie könnte man auch privatwirtschaftliche Unternehmen, die eben wirklich auch so Gamechanger in gewissen Sektoren sind, noch stärker einbinden in diese Entwicklung? Ist das vielleicht irgendwie ganz einfach? Kann man sich da in so ein Set von Anbietern mit einbringen? Das hat ja auch was mit Größe und Compliance und wie viel Umsatz und ist der Staat dann der einzige Kunde? Und dann ist man ja schon irgendwie wieder raus.
Naja, also die Antwort darauf ist eine Plattform. Also das, und wie ich das sehe, ist, man muss einfach ganz vielen Playern im Markt ermöglichen, daran teilzunehmen und eben nicht zu sagen, es darf nur SAP und T-Systems am Ende das machen, sondern man muss ein Ökosystem aufbauen, in dem kleinere, mittlere Unternehmen auch daran partizipieren können. Und diesen Ökosystemgedanken, den muss man stärken aus meiner Sicht in der Politik und weg von, wir brauchen Lösungen. Nee, wir brauchen keine Lösung, wir brauchen...
Die sind ja schon da, ne? Das sind ja hier die ganzen Hunderte von Ausstellern.
Was wir brauchen, ist ein Ökosystem, das diese Lösungen ermöglicht.
In die Versorgung bringt. In die Pfade bringt.
Genau, ja.
Aber ist das denn nicht eine staatliche Aufgabe, eine Plattform zu bauen?
Ja, diese Art von Plattform. Also es gibt ja nicht nur eine Plattform. Also es wird nicht so sein, dass die Gesundheitswelt oder das Gesundheitssystem aus einer einzigen Plattform besteht. Das wäre natürlich unterschiedlich.
Das wäre natürlich irgendwie cool, oder? Wenn man sich mit seiner Patienten-ID auf so einer Plattform einloggt und dann wirklich irgendwie vielleicht über so eine Anamnese auch gleich in die richtigen Pfade zu den richtigen Fachärzten oder auch vielleicht über so einen Pfad dann, das ist jetzt Lifestyle, aber hier hast du diese 5 Anbieter.
Das ist nicht...
Weil die Menschen sind ja jetzt schon überfordert mit Gesundheitsinformationen.
Absolut, aber das ist nicht notwendig, um in so eine Welt zu kommen, dass es nur eine Plattform gibt. Also es
dauert
kann auch
vielleicht dann auch
mit
zu lange,
mehreren Plattformen funktionieren. Und auf mehreren Plattformen finde ich auch mehrere Ärzte. Und ich habe trotzdem meine elektronische Patientenakte dort angebunden. Und ob ich jetzt die Plattform der CKM Group wähle oder irgendeine andere, ist...
Solange die TI funktioniert, ist man immer on track.
Ganz genau, weil ich eben angebunden bin an diese entsprechenden Informationen.
Und da geht es dann auch um Marke? Also... Wie würde man dann auch so Präferenzen setzen?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob es am Ende um Marke geht oder nicht eher um Services. Also ich glaube, es geht darum, dass die Plattform, die sich am Ende durchsetzen wird die sein, glaube ich, die sehr gut darin ist, diese Patientenversorgung zu gewährleisten. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass das eine tolle Marke ist und jeder sich denkt, wow, CKM, das ist es, sondern ich glaube, CKM setzt sich durch, weil es gut funktioniert.
In anderen Märkten haben wir ja auch häufig dann irgendwann einen Verdrängungswettbewerb. Gerade in so aufstrebenden Märkten, die noch nicht so reif sind, hat man ja ganz viel MeToo. Also viele versuchen irgendwie das Game für sich zu gewinnen und sage ich mal jetzt random KI, Decision Supporting AI im medizinischen Kontext, würde ich jetzt mal so spontan sagen, ich kenne allein 5 und hier stehen wahrscheinlich 20. worauf kommt es jetzt an bei den Playern, also die, die hier jetzt zum Beispiel ausstellen? Wie, wer wird sich durchsetzen und gibt es da wirklich dann auch so Oligopole vielleicht irgendwann, so wie wir das auch im Suchmaschinenmarkt gesehen haben?
Ja, also ich glaube, nochmal auf diese Plattform erstmal einzugehen, ich glaube, da setzt, also da gibt es sehr starke Netzwerkeffekte. Das heißt, wenn ich schon mehrere hunderttausend Patienten auf meiner Plattform habe, dann ist es natürlich auch leicht, quasi andere Service Provider da eben anzudocken. Und das bedeutet, da gibt es schon so eine leichte sogenannte Winner-Take-All-Dynamic. Ja, das heißt also, da wird es dann schon ein paar vielleicht oder auch Einzelne geben, die sich da durchsetzen. Und die Kleinen werden gar keine Chance haben. Also als Plattform. Ja? Aber die kleinen Unternehmen haben eine super Chance, quasi dabei zu sein bei den großen Plattformen. Und ich glaube, da setzt sich am Ende durch, wer es schafft, wirklich gute Patientenversorgung zu bieten und auch Modelle hat, für die Menschen und auch oder auch Versorger bereit sind zu bezahlen.
Das also was wirkliche Probleme macht. Ne?
Ganz genau.
Also da wären wir dann bei Diabetes, bei Adipositas, bei psychischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf, ne? Prävention, so dieser ganze Markt.
Ja, ja. Wobei, also eine Kritik, die ich schon sehe an der Startup-Szene im MedTech-Bereich oder im Healthtech-Bereich ist,
ja, hau raus.
Sehr stark auf das Problem geschaut und sehr wenig aufs Geschäftsmodell. Also ich sehe ganz viele, die ein tolles Problem lösen und das ist wirklich auch gut und wichtig. Aber sie lösen es am Ende nicht, weil sie sich nicht durchsetzen im Markt. Also sie schaffen es nicht, das zu verkaufen und dann wirklich das Problem zu lösen, sondern sie lösen das rein auf einer theoretischen
Ebene. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Aber immerhin bauen sie etwas für ein Problem. Ne? Man sagt ja auch immer, verkauft das Problem, ja, weil dann verkauft sich das Produkt von alleine. Und es gibt leider auch viele Startups, die das Produkt verkaufen wollen, ne? Und nicht die das Problem verkaufen. Ja. Wir waren ja jetzt gerade bei Regulatorik. Fällt dir noch was ein, auch zur geplanten Gesundheitsreform? Was hältst du denn zum Beispiel von diesem ganzen KI-Dokumentationszwang?
Ja, also finde ich grundsätzlich gut cool, und richtig. Es hat auch diesen Gedanken der Befreiung, ja, also von nervigen Tätigkeiten zu befreien. Ich glaube, Dokumentation macht jetzt wahrscheinlich den wenigsten Ärzten und Mitarbeitenden in Arztpraxen Spaß.
Es fehlt übrigens noch im Veterinärbereich.
Okay.
Meine Freundin ist Tierärztin, die war ganz traurig, als ich ihr gesagt habe, was es alles cool gibt. Und sie meinte, aber sie hat das jetzt auch mal ausprobiert für ihr Veterinär. Es scheint gar nicht mal so schlecht
zu sein. Okay, interessant. Also da sehe ich, das geht schon in die richtige Richtung. Also ich glaube, das sind gute Vorschläge, die diesen Gedanken von, wir müssen ja die Tätigkeiten sozusagen wegbekommen, die auch keinen, also die haben schon einen Mehrwert für sich, also das Ergebnis hat einen Mehrwert, aber die Tätigkeit als solche eigentlich gar nicht.
Nee, finde ich auch. Also sollte so schnell wie möglich kommen und wird ja mit Schatten-KI auch schon echt heftig gemacht, glaube ich. Wie findest du denn diese ganze Debatte um, das ist doch bestimmt auch interessant für euch, diese Zusatztermine, die es bei Fachärzten ja gibt? Du hast ja gesagt, ein Problem ist der Zugang zu medizinischer Versorgung. Das soll ja jetzt wieder gestrichen werden, ne? Also, dass es da eine Zusatzvergütung gibt, weil das wohl überhaupt nicht so genutzt worden ist, wie man sich das gewünscht hat.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, diese Termindebatten, diese und auch
dann eine... Dann dauert das jetzt 50 Tage.
So. Ja, genau. Das
hast du jetzt davon,
Nina. Das sind eigentlich Debatten, die ich auch nicht so richtig ernst nehmen kann und die ich einfach auch für nicht zielführend halte. Ich halte es eigentlich für zielführender, darüber zu sprechen, wie man das besser machen kann, dieses System, ja, wie man es effizienter machen kann und digitaler machen kann.
Aber das ist natürlich was trägt, ja, dieser Zugang. Ich habe irgendwie vielleicht Angst, dass ich jetzt ein Melanom habe oder irgendwas und ich kriege einfach keinen MRT-Termin oder einen CT-Termin oder irgendwas. Oder ich kann nicht zum Psychiater, ja. Also ich habe einen großen Leidensdruck, kann nicht zum Psychiater, weil das dauert irgendwie 8 Wochen.
Ja.
Das geht natürlich nicht, ja. Das bewegt natürlich die Gemüter, also... Genau. Könnt ihr da nicht was noch machen?
Ja, aber wir wollen das angehen, solche Problematiken, aber ja, eben ganz anders. Also nicht irgendwie top-down sagen, das sind die neuen Regeln. Ihr müsst jetzt Termine anbieten innerhalb von so und so einer Zeit. Das funktioniert nicht. Also wir haben ein Kapazitätsproblem schlicht und ergreifend. Ja. Sondern was wir sagen ist, wir bauen so diese Patient Journeys, Versorgungsfunnel, die das aufgreifen.
Ja, wo es auch wieder effizienter wird. Ja, ne? Keine Doppeluntersuchungen, keine irgendwie Dinge, die man dann nochmal wiederholen muss, weil sie schon wieder alt sind. Ne?
Genau.
Okay, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Diesen Podcast hören ja auch viele Startups. Wir haben gerade schon gesagt, wie können die mit euch zusammen was machen? Wir hatten schon Ideen für Ansätze, die man vielleicht auch umsetzen kann. Was würdest du denn heute Gründerinnen raten, die im E-Health nochmal ein Startup aufbauen wollen? Du hattest gesagt, denk mal bitte über das Businessmodell nach, das Geld
kommt. Das ist wirklich, das ist das größte Problem, das ich sehe, ist tolle Lösungen. miserables Geschäftsmodell. Mhm. Und da muss ich auch sagen, also da auch die CKM Group in der Vergangenheit auch diverse Themen gehabt, ja, wo wir auch tolle, wirklich Hochtechnologie teilweise hatten. Mhm. Wir hatten ein Startup, was in dem Bereich tätig war. Super Lösung, tolle Technologie, kein Geschäftsmodell. Mhm. Und wir müssen es stark vom Geschäftsmodell her denken, weil das ist das, was langfristig funktioniert. Mhm. Du kannst die tollste Technologie haben, die tollste Lösung, das beste Problem lösen. Wenn niemand am Ende dafür bezahlt, funktioniert es nicht. Und du löst auch das Problem nicht. Das ist das Entscheidende, was ich diesen Gründern mitgeben möchte. Ihr löst das Problem nicht. Mhm.
Dann zum Abschluss noch von dir. In 2 bis 3 Stichworten, was sind die aus deiner Sicht wichtigsten Sachen, die man sich ja auf der DMEA mal angucken sollte? Also in Gattungen.
Also Startups tatsächlich, das sind die, wo ich denke, da gibt es
also welche
Ideen. Ja, ich gehe hier komplett durch alles durch tatsächlich. Mhm. Ich gucke mir alles an, weil es neue Ideen da ist. Weil das sind neue, innovative Ideen. Da gibt es sicherlich spannende Sachen, die dabei sind. Ich schaue mir auch tatsächlich auch größere Läden an und gerade im Hinblick auf deren Story. Also was ist die Storyline? Weil daran kann man so ein bisschen sehen, was sind die Themen, die gerade so interessant sind für die. Gar nicht unbedingt, weil sie es umsetzen. Aber das sind im Prinzip die 2 Sachen, die ich hier mir anschaue.
Also ich finde das ganze Thema Sensorik und Telemonitoring, also im weitesten Sinne noch super spannend. Garmin ist ja hier direkt hinter uns. Mhm. Und das war's schon. Wir sind am Ende dieser wunderbaren Podcast-Session und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich herzlich. Es war herrlich mit Dr. Christoph Fiebig, COO der CKM Group und live von der DMEA. Es war kurzweilig und spannend und ich glaube, es liegen super geile 3 Tage vor uns.
Absolut.
Ich freue mich.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Danke.
Ja.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.